HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Schön, dass Sie dabei sind beim HR3 Sonntagstalk. Ich muss heute mal eine kleine Warnung aussprechen. Wer ein bisschen Angst hat vor Spinnen, dem werden wir diese Angst vielleicht heute nehmen, denn wir tauchen ein in die faszinierende Welt der Spinnen. Und da Spider-Man keine Zeit hatte, habe ich mir den Spinnenforscher Peter Jäger eingeladen. Er ist heute unser Gast und das haben wir wirklich selten, dass Gäste die Nacht durchfeiern. Ja, denn es war ja die Senckenberg-Night, 200 Jahre dieses wunderbaren Forschungsinstitutes. Da haben die Mitarbeiter, eben auch die Wissenschaftler natürlich, gefeiert, sich selbst und alle anderen auch. Und dann direkt vom Büro, kurzer Schlaf und direkt hier ins Studio. Da sage ich schon mal Respekt. Gleich mehr zum Thema Spinnen. Und ich stelle Ihnen einen ganz besonders haarigen, achtbeinigen Gast natürlich heute auch noch vor. Dr. Peter Jäger, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Wie geht's Ihnen denn?
Ja, wieder gut.
Wir müssen den Hörern, glaube ich, gerade kurz erklären, warum ich das hier mit so mütterlicher Fürsorge ein bisschen frage. Wir sind beide gestern spät ins Bett gekommen, getrennt voneinander, um das mal gleich für alle HR3-Hörer hier klar zu machen. Wo haben Sie denn gefeiert?
Im Senckenberg.
Genau, es war ein Teil des wunderbaren Festjahres. 200 Jahre Senckenberg wird ja sehr ausgiebig gefeiert mit ganz vielen Facetten. Und was war gestern? Die große
Senckenberg Night. Das ist einmal eine Charity-Gala. Wir haben zwei Preise verliehen. Zum einen war es der Ray Garvey, der für sein Umweltengagement, so muss man sagen, geehrt worden ist. Und dann ein Wissenschaftler. Es gibt immer einen wissenschaftlichen und einen so einen eher nicht wissenschaftlichen Preis. Das war der Craig Smith aus Hawaii.
Der forscht?
An der Tiefsee. Es geht um den Abbau auf dem Meeresboden. Was wird da falsch gemacht? Was bringen wir da letztendlich für Faktoren hinein? Aber auch an Walkadavern und so weiter, was sie unten auf dem Seeboden für Prozesse in Gang setzen und so weiter. Das ist ganz interessant.
So, das Wasser ist jetzt nicht so Ihr Terrain, wenn ich das mal sage.
Ich schwimme mal gerne, aber
dann gerne
wieder an Land zum Forschen.
Aber zum Forschen als Forschungsbereich sind Sie ja als Arachnologe, als Spinnenforscher am Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt aktiv. Und Ihre Leidenschaft sind die Spinnen. Sind die denn gestern auch irgendwie geehrt worden? Standen die im Mittelpunkt der Senckenberg Night?
Nein. Ich war sozusagen privat da. Ja, habe das Ganze nur genossen.
Was macht das Senckenberg Institut?
Naja, also gestern hat, ich glaube, der Herr Bouffier oder irgendwer anders gesagt, ja, wir machen die beste Forschung der Welt. Das ist natürlich immer so eine Übertreibung, will ich nicht sagen. Wir machen natürlich gute Forschung. Und zwar geht es darum, dass wir zunächst mal schauen, was gibt es überhaupt auf unserem Planeten? Ne? Für Tiere, für Pflanzen und für andere Dinge, Gesteine und so weiter. So, und dann bringen wir das in Zusammenhang. Und erst wenn wir wissen, was wir haben, wie es zusammenhängt, ökologische Zusammenhänge verstehen, dann können wir auch damit beginnen, es zu schützen, damit wir bestimmte Maßnahmen ergreifen können und so weiter. Und genau das macht Senckenberg mit all seinen Wissenschaftlern, 200 bis 300 in Deutschland alleine.
Mit unterschiedlichen Standorten, muss man sagen. Es gibt ja einen Standort in Dresden, in Dessau. Gestern war die Senckenberg-Night in Frankfurt. Und viele, die natürlich Kinder haben, kennen das auch von den wunderbaren Veranstaltungen, die man im Rahmen des Senckenberg-Museums dann natürlich wahrnehmen kann. Für Laien ist das immer eine wunderbare Kopfreise, wie ich finde. Nun sind Sie ja heute nicht alleine gekommen. Sie haben zwei bei David Bowie schön auf Ihrem T-Shirt drauf, aber der ist ja leider nicht mehr unter uns. Ja. Sie hatten aber unter diesem T-Shirt heute etwas, was ich auf meiner Facebook-Seite gepostet habe. Ich dachte erst, oh, ein schwangerer männlicher Forscher kann nicht sein. Was haben Sie darunter hervorgezogen?
Ja, so wie ich auch meine erste Vogelspinne, die ich zum 15. Geburtstag geschenkt bekommen, von meinen Eltern damals, ich habe im Februar Geburtstag, auch unter meinem Hemd an meiner warmen Brust sozusagen durch die Paderborner Landen geschaukelt habe, habe ich die auch wieder an die warme Haut getan, ganz einfach, weil es draußen sehr, sehr kalt ist. Es war jetzt nicht so lange unterwegs gewesen hier, aber trotzdem, Vogelspinnen sind ja aus den Tropen und da muss man denen schon immer etwas Wärme
Körperwärme
geben.
Ja, das finde ich ganz lieb, dass Sie die Vogelspinne so nah an Ihrer Brustbehaarung, nur geschützt durch einen Plastikbecher, den man sich so vorstellen vorstellen kann, da passen vielleicht 500 Gramm Müsli rein. Jetzt habe ich natürlich als Laie gleich gesagt, oh, das Ding ist beschlagen. Ich dachte natürlich durch die Kälte draußen, weil wenn ich mit meinen Brillengläsern irgendwo in die Wärme komme, beschlagen ja sofort die Brillengläser. Da sagt der Spinnenforscher, Frau Schäfer, das ist...
Spinnenseide.
Ja, ja. Oh.
Die Spinnen heißen ja so, weil sie spinnen können. Und zwar machen das auch Vogelspinnen. Sie machen jetzt kein Fangnetz, wie wir es von den Radnetzspinnen kennen, aber sie machen auch ein Versteck, wo sie sich einspinnen, zum Beispiel, wenn sie sich häuten, ja, dass sie geschützt sind, aber auch, wo sie einfach tagsüber, ich sag mal, dösen, bevor es dann nachts auf Jagd geht.
Genau, bevor wir alle durch diesen Plastikbecher hindurchschauen können, ist das so eine Art Gardine von innen, ein Schutzraum. Und über diesen Schutzraum, über diesen Rückzugsraum wollen wir heute sprechen. Und wir wollen den hr3-Hörern natürlich ihre Leidenschaft und sie als Person ein bisschen vorstellen. Und ich freue mich, dass sie heute unser Gast des Tages sind. It's my life von Dr. Alban. Und was ihr life ist, ist natürlich klar, alles rund um Spinnen. Gleich mehr mit Ihnen. Beim hr3-Talk hier mit Bärbel Schäfer. So, mit meinem Gast, Dr. Peter Jäger, spinne ich mir heute ein Netz aus Wissen über die faszinierenden Tiere der Spinnen. Und lieber Herr Dr. Jäger, ich muss mal sagen, Kollegen, die ich sonst wochenlang nicht sehe, ja, wie Stefanie Nopper oder Jana Schwarzer, kommen hier alle rein, weil sie einen Plastikbecher mit einer Vogelspinne dabei haben.
Spinne also to go sozusagen.
Ja, Spinne to go. Dabei dachte ich eigentlich, die Frauen hätten Angst vor Spinnen. Aber das ist gar nicht so. Das ist ja ein absoluter Magnet. Das ist besser als ein Hund für alle Single-Männer.
Und besser als eine Briefmarkensammlung, definitiv, ja.
So hat es bei Ihnen angefangen, die Leidenschaft für Spinnen.
Es ist, ich habe das Gefühl gehabt, wenn ein Experte dabei, ich will mich da jetzt nicht als männlicher Experte unbedingt in den Vordergrund drängen, aber ein Experte dabei ist, dann ist es natürlich interessant. Ja. Aber sobald man alleine ist mit einer Spinne, dann hat man doch wieder vielleicht Angst.
Aber woher kommt diese Angst vor Spinnen? Können Sie sich das erklären? Wird das tradiert innerhalb von Familien? Die kreischenden Väter am Badewannenrand, wenn die Mutter da am Duschkopf eine Spinne entdeckt?
Ich habe ja zwei Kinder, hatte aber auch schon mit dem Patenkind einige Versuche gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Also kleine Kinder haben keine Angst vor Spinnen. Mhm. Die nehmen die Vogelspinnen auf die Hand und da muss man eher ein bisschen aufpassen, wenn sie noch zu klein sind, dass sie die nicht verletzen und so weiter. Aber es gibt keine angeborenen Urängste da in dieser Hinsicht, sondern das ist wirklich in der Prägephase ein Schrei, ein I, ein oder so. Und das geht dann auch weiter, wenn die Oma mit dem Enkel durch den Park geht. Ah, schau mal, ein Schmetterling und eine Spinne. Das sind so ganz kleine
Nuancen in der Sprache,
die das immer weiter manifestieren.
Dann. Aber Herr Dr. Jäger, wenn jetzt ein Spinnenforscher sagt, ich habe da so kleine Tests gemacht mit meinen Töchtern, was heißt das dann? Statt Teddy gab es riesige Stoffspinnen oder?
Also meine beiden Töchter sind beide auf einen Tag geboren. Mhm. Wir können da nichts dran ändern, die sind beide adoptiert, aber ist halt so. Und wir hatten immer eine Party, solange wie sie es haben machen lassen, letztendlich zusammen. Und da gab es die Vogelspinnen. Und das war toll, das war super.
Ja, und kamen auch andere Kinder zu diesem Geburtstag?
Ja, gerade deswegen. Ne? Genau. Ich habe dann auch immer solche Fotos gemacht, Erinnerungsfotos und auch so eine Postkarte zusammengestellt und so. Das war eine großartige Sache.
Wollen wir denn mal gucken, wer da denn jetzt in ihrer Plastikbox schläft? Was jetzt hier so knarrt, sind nicht meine Knie, sondern das Mikrofon. Also Sie öffnen die Plastikbox und gehen jetzt mit dem Kuli in dieses Spinnennetz. Warum?
Dazu muss man sagen, die Spinne hat sich schon ein kleines Netz gespannt,
um sich da
natürlich zu verstecken. Ja. Und die Spinne kann gleich auch ein bisschen springen.
Mhm. Ist das jetzt ein älteres Exemplar oder ein jüngeres?
Das ist noch ein Teenie, würde ich mal sagen. Ja. Vom Alter her, wenn wir es mit Menschen vergleichen würden.
Wie alt werden Spinnen?
Also von einem Jahr, das ist natürlich immer so eine Vegetationsperiode hier, bis zu über 30 Jahren bei Vogelspinnen.
Okay.
Diese Gattung wird nicht ganz so alt, vielleicht 15 Jahre würde ich schätzen. Und das ist eine, jetzt wird es ein bisschen lateinisch, ist nicht schlimm, Avicularia versicolor wird...
Versicolor habe ich verstanden.
Genau,
das
verschieden
kenn ich vom Haarefärben.
Farbig, nicht Persilcolor.
Das ist ja vom Waschen, Herr
hoppala,
Professor.
Da ist mal gesprungen.
Und
nein,
springt
alles,
jetzt auf mich zu.
Alles gut. Nein, wir lassen sie einfach da. Okay. Ich komme jetzt.
Ich komme jetzt. Kann ich die, beißt die mich?
Nein, überhaupt nicht. Einfach vielleicht zurückscheuchen.
Wie denn?
Ich
nehme jetzt mal das Papier.
Ja, genau,
nein, ich passe sie an.
Ja,
oh, in der Mitte ist die aber schön blau, wie so ein...
Ja, genau. Das wollte ich ja gerade drauf zu sprechen kommen.
Jetzt bewegt die sich gar nicht.
Und zwar verschiedenfarbig deswegen, wenn sie schlüpft, ist sie blau, metallisch, glänzend.
Ich muss jetzt so lachen, weil ich habe vorher in der Redaktion eine Woche lang gesagt, kein Bruch!
Kein Problem. Und jetzt fängt sie an. Ich hole das Tier gleich ab.
Komm,
sie hat Hafthaare.
Zu mir.
Ja, okay.
Sie muss
sie hat
auf
Hafthaare und kann nicht da runterfahren und
Gott.
So weiter. Ja, ja, alles ist gut.
Ich stehe jetzt hinterm Professor und klammer mich an.
Professor habe ich doch gar nicht.
Ach, Sie haben doch gar keinen Professor.
Nein, nein, ich will auch gar keiner werden. So.
Okay. Halt Marlene, ich nehme sie jetzt mal auf die Hand, weil ich habe die ganze Woche gesagt, ich habe keine Angst vor Spinnen,
das, was
jetzt bringt die
das,
hier
was,
rum.
Das, was wir jetzt machen, ist tatsächlich...
Oh, ich muss, glaube ich...
Nein, wir müssen sie auch etwas
beruhigen.
müde erst machen.
Okay.
Ich hoffe, sie drückt jetzt nicht auf irgendeinen Knopf und die Sendung
nein,
ist aus.
Nein, wenn sie nicht auf einen Knopf drücken, sie müssen auch ein bisschen aufpassen, weil...
Ja. So, jetzt bist du schon langsamer.
Jetzt beruhige ich mich wieder.
Es ist nämlich
und
so.
Und stelle fest, also Sie haben das eben so Hand auf Hand gemacht, ne?
Genau. Und jetzt sehen wir auch, sie wird langsamer. Vogelspinnen. Wenn man sie anpustet und anspricht,
Entschuldigung, ist mir
dann ist es immer ein kleiner Hurricane.
Okay,
ein
aber Orkan. Das ist bei einer Moderatorin, wäre das dann nicht die richtige Tierart, weil ich spreche ja viel.
Ja, man muss dann in eine andere Richtung sprechen.
Ach,
dann
das merkt sie, meine
Ja, natürlich. Sie hat ganz, ganz feine Hörhaare,
aha,
die unsere Schallwellen bzw.
Stimmt, die hat längere Haare als sie auf dem Unterarm.
Luftwellen, genau, als Orkan empfinden und dann ist natürlich Flucht angesagt. Ganz ruhig und nicht die Spinne ansprechen. Dann
nicht die Spinne ansprechen, das ist fast berufsschädigend, dass ich einen Spinnenforscher einlade, wenn ich da nicht sprechen darf. So, ich beruhige mich jetzt mal, gleich machen wir weiter. Was spielen wir denn jetzt erstmal? Irgendwas von Spider-Man, Lieblingsmensch. Ah, ist natürlich gerade mein aktueller Gast des Tages, Herr Jäger. Das mit den Haaren müssen wir auch noch klären, ne? Die haben nämlich so schön lange Haare. Es ist doch immer ein schönes Kompliment für die HR3-Küche, wenn sich der Gast eher den Schnittchenteller zuwendet als der Moderatorin, lieber Herr Dr. Jäger. Wir wollen heute eigentlich über Spinnen sprechen. Da sind jetzt keine im Essen drin, also nicht, dass Sie da nochmal
Spinnensalami.
Spinnensalami, gibt es denn sowas?
Spinnensalami habe ich noch nicht gehört, aber ich bin jetzt zum ersten Mal in Kambodscha unterwegs dieses Jahr.
Ja.
Und da gibt es ja in Skwon diese Snacks an der Straße, frittierte Vogelspinnen. Das möchte ich schon mal probieren.
Weiß das unser jugendlicher Freund, den Sie dort in dem Plastikbecher haben, wie gut es ihm geht?
Ja, die stehen immer beim persönlichen Schutz, das weiß ich, glaube ich, schon zu schätzen.
Genau, ein sehr schönes Exemplar, das ist hier gerade über diese Einrichtung, wollte ich gerade sagen, über mein Pult hier gelaufen, gesprungen und es hat wunderschöne Farben, eine leicht rötliche Färbung, in der Mitte so einen blauen Kern, würde ich jetzt als Laie sagen. Die Beine konnte ich jetzt so schnell nicht zählen in meiner doch leichten Hysterie. Dafür möchte ich mich nochmal ausdrücklich bei Ihnen entschuldigen. Es sind aber, glaube ich, 8 Beine und am Ende der Füße sind so, wie so kleine weiße Hufen sieht das aus. Das nennt der Profi aber.
Das sind solche Büschel von Hafthaaren, mit denen sich an glatten Blättern zum Beispiel festhalten können.
Oder
aber
hier
auch
am Mikrofon zum Beispiel.
Zum Beispiel, dafür ist natürlich die Evolution jetzt nicht gedacht. Ja, solche Studios gibt es aber nicht so lange. Auf der anderen Seite, wenn man glattschalige Käfer, Schaben oder so im Urwald heranziehen will und dort hineinbeißen will, um den Giftbiss zu setzen, dann sind solche Hafthaarbüschel natürlich auch klasse.
Jetzt habe ich vorhin gesagt, es gibt ungefähr 46.000 Spinnenarten. Liege ich denn mit der Zahl richtig? Und stimmt das, dass wir nur ungefähr 10% kennen weltweit?
Ja, das ist immer so eine grobe Schätzung natürlich nur, ganz klar. Aber wir haben, also die Wissenschaftler haben mal in einem Urwald-Patch, sage ich mal, in Brasilien oder Costa Rica, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land es war, so einen Test gemacht. Die haben wirklich alles da herausgesammelt und geschaut, was kennen wir denn überhaupt? Mhm. Und dasselbe haben sie auch nochmal in der Tiefsee gemacht. Und da kommt man immer auf diese berühmten 10%, die wir schon kennen und 90% eben, die noch zu beschreiben sind.
Und Ihr Beitrag zu den 46.000 ist auch nicht ganz gering.
Ja, läppische 340.
Oh, das komm, ich klopfe von hier aus auf die Schulter. Das ist mein Schulterklopfer.
Naja, aber
300 Arten haben Sie schon entdeckt, aber dann im europäischen Raum oder auch im tropischen Raum?
Nur im tropischen Raum. Also hier in Europa gibt es natürlich auch, vor allem im Mittelmeergebiet, schon noch einige neue Arten.
Moment, diese Spinne da unten in dem Museum in Paris. Waren Sie das nicht, der die entdeckt hat?
Ja, natürlich,
diese
aber die stammt ja aus den Tropen.
Ah.
Die stammt ja aus den Tropen. Das war diese Heteropoda maxima, diese große Spinne mit 30 cm Beinspannweite. Und die ich dann in den Höhlen in Laos wiedergefunden habe, sozusagen. Aber wie gesagt, das sind tropische Spinnenarten und da haben wir natürlich diese sehr, sehr große Vielfalt.
Wie macht man sich auf dem Weg und entdeckt eine neue Spinnenart? Wie ist das Prozedere?
Also erstmal macht man sich ganz locker, weil man ja weiß, dass man 90% neue Arten hat. Das heißt, man muss gar nicht irgendwie suchen, sondern man geht an bestimmte Stellen, die erfolgsversprechend sind. Das heißt, wo der Regenwald noch intakt ist. Und das kann man ja heutzutage mit Google Earth sehr gut machen. Mhm. Das heißt, man kann sich wirklich virtuell auf so eine Forschungsreise schon begeben und so seine Sachen zusammenstellen, seine Ziele. Und dann.
Aber das war doch vor 20 Jahren vielleicht noch anders.
Das war tatsächlich anders. Da hat man sicherlich ein bisschen mehr ins Blaue planen müssen. Man ist irgendwo hingefahren, wenn man so eine Terra Incognita, also wirklich so ein unbekanntes Land noch vor sich hat, ein Terrain, da ist man hingefahren, hat sich dann ein Moped gemietet und ist erstmal losgefahren. Das heißt, man kann heute viel effektiver letztendlich die Forschungsreisen planen. Und wie gesagt, dieses Jahr geht's nach Kambodscha, da war ich noch nie. Thailand, Laos habe ich ja viele Male bereist und Kambodscha ist dann für mich natürlich auch wieder um einiges spannender, sage ich mal.
Was nehmen Sie da mit? Was muss auf jeden Fall mit rein ins Gepäck bei einem Arachnologen, der auf eine Forschungsreise geht? Genau. Ich würde natürlich irgendwie an Flipflops denken, aber der Forscher hat dabei...
Auch Flipflops, auch eine Zahnbürste, aber natürlich eben auch bestimmtes Fanggerät. Dazu gehört ein Streifkescher, mit dem man so durch die Vegetation streift und bestimmte Spinnen dann nachweisen kann.
Wie sieht der aus, wie so ein normaler Kescher, den meine Jungs am Teich haben?
Wie so ein Schmetterlingsnetz, nur dass das nicht so ein leichter Stoff ist, sondern so ein fester Stoff, mit dem man auch mal durch Brennnesseln oder Brombeeren gehen kann, der nicht leicht zerreißt. Und etwas viel Wichtigeres ist das Käfersieb. Das heißt jetzt leider Käfersieb, das hat sich so eingebürgert, ich siebe natürlich Spinnen damit, aber es wird Laub hineingefüllt, auch in so einen Sack, will ich mal sagen, in dem dann ein Sieb eingearbeitet ist und dann siebt man diese Laubschicht durch und dann kommen eben diese ganz kleinen Tiere heraus, zum Teil Tiere, die nur einen Millimeter groß sind, dann können in einer Probe über 1000 davon drin sein und das wird dann natürlich erst im Labor im Prinzip untersucht und dann kann man auch erst sagen, ob es eine neue oder schon eine beschriebene Art ist.
Und Sie dürfen dann mit diesen Fundstücken einfach ausreisen oder muss man sowas deklarieren? Darf ich das immer so ganz praktisch
natürlich,
fragen?
Natürlich.
Ich stelle mir vor, Sie kommen dann mit Ihrer Zahnbürste in Ihren Flipflops wieder am Zoll an, aber haben da diesen Käfig dabei mit den vielen, vielen Spinnen, um dann hier wunderbar im Senckenberg Museum zu forschen und Institut.
Also ehrlicherweise muss ich erstmal sagen, es ist natürlich kein Käfig. Wir können diese vielen verschiedenen Tiere nicht alle lebendig hier hinbringen. Mhm. Sie werden schon direkt in Alkohol konserviert. Das ist platzsparender und garantiert natürlich auch, dass sie nicht gegenseitig auffressen. Mhm. Und wir haben natürlich Kooperationen, Forschungskooperationen, die werde ich in Kambodscha erst aufbauen müssen und dann natürlich auch die entsprechenden Permits zu sammeln, beziehungsweise das dann hier zu importieren.
Jetzt haben wahrscheinlich viele Zuschauer, entschuldigen Sie, Herr Dr. Jäger, wenn ich das jetzt so frage, aber in den letzten Tagen dieses Format beim Privatsender gesehen, Dschungelcamp. Und da wurden ja immer Spinnen über Kandidaten geschüttet. Ja, ich weiß, Sie rollen schon mit den Augen. Davon haben Sie vielleicht mal gehört. Was macht das mit so einer Spinne, wenn es plötzlich aus so einem Eimer über einen Kandidaten geschüttet wird? Also ist das ein Stressfaktor für die Tiere?
Ja, ich glaube, der Moment, wenn sie freigelassen wird, das ist dann der erleichternde Moment für die Spinne, weil sie aus dieser wahnsinnigen Stresssituation in dem Eimer letztendlich herauskommt. Das ist eigentlich das Schlimme. Es gibt einige Tiere, die macht das nichts aus. Zum Beispiel Mehlwürmer können auf kleinem Raum da herumhuseln. Das macht denen gar nichts
aus. Aber die Spinne mag nicht
Spinnen die anderen Einzelgänger. Spinnen sind Einzelgänger. Stimmt. Und deswegen ist es ein wahnsinniger Stress, wenn sie da so in einem Eimer sind.
Stimmt, die sind immer alleine.
Und wenn wir gerade davon gesprochen haben, wie Spinnenangst zustande kommt, ja, da wird es wieder tradiert. Warum nimmt man dann da Spinnen und kippt sie über Kandidaten? Das ist ja eigentlich...
Und das regt den Spinnenforscher natürlich auf. Und dadurch, dass wir natürlich alle wissen, dass Sie ein wunderbarer David Bowie-Fan sind und Ihre Spinnen danach sogar benennen. Sie müssen gar nicht mit den Augen rollen, lieber Herr Dr. Jäger. Raten Sie jetzt mal, was wir spielen. Okay, erste Takte, Sie sagen mir, welcher Song das ist.
Heroes.
Yes, das weiß der Profi. Und warum die Spinnen heißen wie der wunderbare Künstler David Bowie, das müssen wir gleich noch klären, okay? Sie hören HR3, den Sonntagstalk, und ich habe mir Dr. Peter Jäger heute eingeladen. Gestern noch groß gefeiert und Preise verliehen auf der Senckenberg Night, denn dieses Jahr ist ja ein Jubiläumsjahr für das Senckenberg, für die senckenbergischen Forschungsinstitute. Und wir haben gerade für unseren Gast des Tages, den Spinnenforscher und David Bowie-Fan Heroes gespielt. Und man muss mal sagen, David Bowie, habe ich gehört, hat vor kurzem seine Frau gefressen. Die Kinder sind missraten, das habe ich in der Zeitung gelesen. Natürlich nicht der echte, sondern unser Senckenberg. Werk David Bowie. Was ist denn da los mit dem Männchen, dem Spinnenmännchen?
Das haben wir nie so wirklich rausbekommen, warum er das gemacht hat. Also vielleicht müssen wir es ein bisschen auflösen, eine Spinnenart, die ich 2008 nach David Bowie benannt habe, Heteropoda David Bowie. Kommt in Südostasien vor, in Sumatra, Malaysia, Singapur und so weiter, dort in Regenwäldern. Ich habe sie dort auch schon mit meinen Töchtern gefangen in Singapur, war ganz interessant, die nachts dort zu sehen. Wir haben sie ausgestellt. Das ist erstmal schon bemerkenswert, dass so eine Nicht-Vogelspinne dann in solch eine Ausstellung kommt. Allein dieser Name macht es natürlich auch, dass sie berühmter wurde und dann auch gehalten wird. Natürlich ist es eine sehr, sehr hübsche Spinne.
Ist ihr der Ruhm zu Kopf gestiegen vielleicht?
Ich wollte ja erstmal erklären, wie sie in die Ausstellung kam. Und dann war da nur ein Weibchen. Und ich bekam ein Männchen zugesandt, Peter, was ist denn das für eine Art? Sag ich, das ist schon die David Bowie. Sag ich, brauchst du die noch? Soll ich die wieder zurückschicken? Nein, die kannst du ruhig behalten. Und dann habe ich sie zu dem Weibchen getan, um auch mal zu zeigen, dass sich natürlich auch Spinnen so wohlfühlen, dass sich dort fortpflanzen und so weiter. Es hat dann auch eigentlich offenbar geklappt. Das Weibchen hat einen Kokon gelegt, da waren Eier drin. Und das hat dann die Presse dann entsprechend begleitet. Und es ist so, dass normalerweise, wenn überhaupt, das Weibchen das Männchen frisst. Und hier war es wirklich andersrum. Ich weiß nicht wieso, wir hatten genug Grillen da drin, also es war Futter eigentlich genug da.
Also auch Rätsel für einen Wissenschaftler.
Ja. Ich nehme an, es ist wirklich eine so eine künstliche Situation, in so einer doch Gefangenschaft dann und vielleicht ist da irgendwas schiefgelaufen.
Dass dann die Verhaltensmuster auch nicht so funktionieren wie sonst. Wenn man die Spinnenarten, die sie entdecken, dann auch selbst benennen darf und so ein Musikfan ist wie sie, dann weiß man ja, warum sie David Bowie natürlich eben auch heißt. Aber sie haben ja auch anderen Spinnen auch andere prominente Namen gegeben. Warum und welche?
Ja, also zunächst mal war das tatsächlich so ein Paper mal, wo ich glaube, 8 oder 9 Promis dazu benutzt
L'Oreal
habe.
L'Oreal ist zum Beispiel dabei.
L'Oreal war wieder ein anderes Paper, aber den habe ich auch benommen. In diesem Paper waren einmal Künstler, die ich mag, dazu Udo Lindenberg, aber auch Nina Hagen. Und es waren aber auch zum Beispiel Ernst-Ulrich von Weizsäcker dabei, Jakob von Uexküll, die wirklich tolle Ideen haben, wie man unseren Planeten besser gestalten kann, wie man ihn vielleicht retten kann und so weiter. Also man kann da sich als Forscher ein bisschen austoben und so seine Präferenzen, seine Vorlieben ein bisschen
verbreiten. Wie reagieren denn die Prominenten darauf, wenn man ihnen sagt, wir benennen jetzt eine Spinnenart nach ihnen?
Ja, also durchweg positiv eigentlich. Der Matthias Richtling hat mir Karten geschickt, die Frau vom Herrn Hildebrand hat mich angerufen, sich bedankt und so weiter. Also man kommt dann auch in Kontakt mit denen und ich wollte natürlich etwas bewirken. Das heißt, ich habe in dieser Pressemitteilung, die wir dann verbreitet haben, schon auch mit hereingebracht, dass in Südostasien, aber natürlich auch anderswo in den Tropen, diese natürlichen Regenwälder bedroht sind, weil immer viel mehr Palmölplantagen angebaut werden und dafür diese Regenwälder eben abgeholzt werden.
Und man hört anders hin, wenn es ein prominenter Name ist dann.
Genau, und so hat, also ich habe dann mal den Versuch gemacht, bei Google zu suchen, mit Heteropoda David Bowie in Anführungszeichen, was ja immer dann nochmal ein erschwertes Suchen ist, über 230.000 Google-Hits zu der besten Zeit und wir waren in Hardrock-Foren, in Tattoo-Chats und so weiter, also überall Gruppen, die ich sonst nie erreicht hätte.
Wo man sonst
hätte.
Nie reinkommt.
So, und die haben immer diese Nachricht auch mitgehört. Das fand ich klasse.
Dann wollen wir uns mal ganz kurz anhören. Wir haben eine Spinnenumfrage gemacht, denn wir haben ja vorhin nochmal angesprochen, das Thema Spinnenangst. Alle sind fasziniert. Wir hatten eben gerade hier einen Anruf eines HR3-Hörers, der auch sagte, super, Spinnen sind faszinierend. Aber wenn man sie dann tatsächlich trifft oder die Moderatorin anfängt zu schreien, kommt dann doch eine leichte Spinnenangst. Hören Sie mal kurz mit rein, Herr Dr. Jäger.
Oh Gott, also ich schreie und renne dann ganz panisch aus dem Zimmer raus oder Gott weiß wohin und ruf jemanden, der die Spinne tötet. Für mich sind Spinnen...
Also grundsätzlich habe ich schon so ein bisschen Angst vor Spinnen, aber wenn jemand dabei ist, der mehr Angst hat, dann geht das.
Also ich werde schnell panisch und verlasse den Raum meistens.
Ich gucke sie erstmal an und keine Ahnung, guck, ob sie sich bewegt. Und wenn ich sie dann irgendwie noch retten kann, dann rette ich sie.
Was sagt der Spinnenforscher zum Thema Spinnenangst?
Ja, also ich habe selber im Prinzip damit zu tun, weil ich manchmal Patienten empfange sozusagen mit ihren Therapeuten und die dann die Vogelspinne auf die Hand haben wollen. Das sind dann etwas ruhigere Exemplare als die wir hier mitgebracht haben. Spinnenangst ist etwas, was ich zunächst mal am Anfang so nie verstanden habe, was man wirklich nicht steuern kann. Es ist eine Erfahrung, die man in seiner Prägephase gemacht hat und die ist erstmal da. Aber ich sage immer, was man erlernt hat, das kann man wieder verlernen. Das kennen wir bei Lateinvokabeln zum Beispiel.
Da geht das ganz schnell.
Ganz schnell und gut. Und hier muss man etwas nachhelfen und dann kann man diese Spinnenangst auch wieder verlernen. Ich sage immer, man sollte tatsächlich erst mal hinschauen. Es gibt an den Spinnen sehr, sehr viel Interessantes. Dann weicht die Angst vielleicht schon wieder. Es gibt, ich erzähle immer interessante Geschichten über Spinnen. Mhm. Es gibt eigentlich über die Hausspinnen, über die Zitterspinnen.
Das ist doch nur ein Ablenkungsmanöver.
Ja, wenn man so will, ist es ein Ablenkungsmanöver und das funktioniert auch.
Und man kommt von der Angst weg und schaut auf einmal sich die anderen Details an.
Aber nochmal vielleicht auf die Frage zurückzukommen, wenn wirklich eine Phobie besteht, und das kann man eigentlich bei einem Besuch beim Psychotherapeuten oder Psychologen relativ schnell herausbekommen, dann sollte man sich überlegen, ob man das loswerden will, ja oder nein. Und dann sollte man vielleicht eine Therapie machen. So etwas gibt es und da muss man professionelle Hilfe anschauen.
Aber nur noch mal, falls Sie jetzt jemand googelt und sagt, Dr. Peter Jäger-Senckenberg, man kann jetzt nicht einfach an Ihrer Bürotür anklopfen, kreischen, reinstürmen und sagen, ich habe eine Phobie, helfen Sie mir, sondern das läuft dann nur ganz gezielt mit Absprache über Therapeuten.
Ja, nur mit Therapeut. Und ich mache das wirklich sehr, sehr selten, nur weil ich habe natürlich eigentlich zu forschen und ich bin nicht kein Phobie-Institut. Aber diese begleitende Therapie ist wirklich ganz wichtig durch einen Profi. Nicht, dass man da noch etwas falsch macht.
Dass man es am Ende noch schlimmer macht. Genau. Da müssen wir gleich nochmal klären. Sind Spinnen eigentlich gefährdet vom Aussterben? Ja, was ist mit den Spinnenarten, die wir bei uns hier im europäischen Raum, und da haben wir auch ganz unterschiedliche Klimazonen, wie es um die Spinnenarten und die Spinnenvielfalt steht hier der europäischen Spinnen. Und dann streichel ich ja immer meinen Hund. Ich bin ja eher Hundebesitzerin als Spinnenfan, wie Sie. Da müssen wir gleich noch mal klären, ob Spinnen das eigentlich mögen, wenn die gestreichelt werden. Ja, so wie andere Tiere auch. Denn wir haben ja schon gelernt, die sind Einzelgänger. Gleich mehr mit dem Spinnenforscher Peter Jäger hier beim hr3 Talk. Mark Forster, Chöre. Ja, einen Chor können wir noch nicht bilden, lieber Dr. Jäger. Wir sind hier beide aber nicht alleine im Studio. Unter Ihrem Plastikdeckel, unter dem Spinnennetz, unter dem, was ist das da eigentlich für ein Klumpen? Ist das Laub?
Eine Korkeiche ist das.
Eine Korkeiche, unter dem Klumpen Korkeiche wohnt irgendwie mein haariger Freund oder Freundin. Woran sehe ich eigentlich bei einer Spinne, ob die männlich oder weiblich ist?
Bei der hier sieht man es noch gar nicht, weil sie eben noch ein Teenie ist. Das sieht man erst, wenn sie geschlechtsreif geworden sind. Und dann haben die Männchen vorne an den Tastern solche Verdickungen. Das sind dann die sekundären Kopulationsorgane.
Ah, die Taster sieht man aber schon bei unserem Teenie.
Die Taster sieht man bei jeder Spinne, aber man sieht eben noch nicht, ob es ein Männchen oder Weibchen wird, weil das kommt erst in der Reifehäutung.
Also das Geschlechtsmerkmal hängt dann draußen? Es ist ja eigentlich ein sehr empfindliches Organ und ist tastet.
Ja, das
damit
ist auch da noch natürlich geschützt mit Haaren und so weiter. Und es ist so, dass die Spinnen keinen Penis haben. Die Weberknechte haben Penis, aber die Spinnen nicht. Das heißt, sie müssen einen Tropfen Samenflüssigkeit auf ein Spermanetz geben und dann saugen sie das mit diesen Bulben ein, so heißen die. Und dann gehen sie im Prinzip auf Brautschau und übertragen dann das Sperma dort in die Geschlechtsöffnung vom Weibchen.
Und deswegen kann man eben auch noch nicht sehen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, weil man würde ja sagen, okay, mit einem Teenager, da müsste man jetzt ja mal langsam wissen, in welche Richtung man sich entwickelt.
Also bei den Vogelspinnen kann man es an der Haut sehen, Spinnenhäuten sicher. Und wenn man die Haut an diese Genitalregion genauer anschaut, dann könnte man das machen, aber jetzt am lebendigen Tier wäre das nicht möglich.
Und wie oft häuten die sich?
Man kann vielleicht sagen, in einem Spinnenleben 8 bis 12 Häutungen.
Schlangen häuten sich, spannend.
Ja, man muss sich vorstellen, sie haben ja einen Außenpanzer, wir haben die Knochen innen, wie man weiß, kann der Bauch nach außen hin wachsen, ohne Probleme. Und
jetzt gucken Sie doch nicht so zu mir rüber.
Schäfer, das habe ich doch gar nicht.
Ich atme jetzt wieder ein.
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass hier ein Außenskelett ist und das müssen Sie von Zeit zu Zeit abstreifen. Dann ist eine neue weiche Haut dort und diese kann sich in dem Moment, wo sie noch weich ist, etwas dehnen. Das ist das Wachstum letztendlich und dann ist es wieder steif und fest bis zum nächsten.
Wie so ein Korsett dann.
Ja, genau. Eine Ritterrüstung.
Wie eine Ritterrüstung, genau. Jetzt merkt man schon mit Leidenschaft, wenn man uns seit 10 Uhr zuhört, Sie denken Spinnen, Sie spinnen Spinnen, Sie reisen den Spinnen hinterher. Sie haben schon 300 Spinnenarten entdeckt. Wann hat diese Leidenschaft denn angefangen? Schon sehr früh?
Ja, das ging tatsächlich so, als ich 4,5, 5 Jahre alt war. Und die Nachbarshecke in Paderborn ist, glaube ich, die berühmteste Hecke, weil ich immer davon erzähle. Das ist eine Fichtenhecke gewesen, da waren Kreuzspinnen drin, also die normalen Gartenkreuzspinnen. Und jedes Kind aus der Nachbarschaft hat mal vielleicht mit dem Stock das Netz kaputt gemacht. Und die haben wahrscheinlich aber dann nicht den nächsten Tag geguckt, dass es wieder da war. Und da war ich halt ein bisschen genauer, habe sehr genau hingeschaut. Mhm. Kann mich auch noch erinnern an Details, die ich damals gesehen habe. Also wenn so ein Gegenlicht war, die Sonne schien von hinten, schön. Und die Spinne hat so ein Tier eingewickelt, was ich vielleicht reingeworfen habe. Mhm. Und dann sah man diese Seidenfäden und so. Das hat mich fasziniert und das hat mich auch nie wieder losgelassen.
Den Freund meines Sohnes habe ich gestern Abend gefragt, wir haben heute einen Spinnenforscher zu Gast, was würdest du ihn denn fragen? Und dessen Frage war, können denn Spinnen, die können ja ihr Netz spinnen, aber können sie das auch selber wieder einrollen?
Sie fressen es wieder auf und recyceln es. Das heißt, diese Bestandteile werden nicht vollkommen verdaut, sondern werden auf einem Shortcut, so auf einem kleinen Weg wieder direkt in die Abkürzung, danke.
Ich bin schlimm,
die Wissenschaftler hier. Direkt wieder in die Spinndrüsen letztendlich eingeleitet und ist das älteste Recycling sozusagen.
Und diese Leidenschaft eben, die schon so früh angefangen hat, dieses genaue Hinschauen, ist eben tatsächlich geblieben. Also wenn Eltern jetzt feststellen, ihre Kinder interessieren sich für Frankfurter Flughafenpläne genauso leidenschaftlich oder für Elektrizität oder Mäuse, sollte man dann nicht, wenn Ihre Mutter jetzt jemand gewesen wäre, der gesagt hat, oh Gott, Spinnen, Peter, lass das, hätten Sie sich vielleicht beruflich auch anders entwickelt. Gab es Unterstützung von Familienseite?
Ja, erstmal hat man mich gelassen, das ist ja schon mal gut.
Ja, schon mal der Anfang.
Und nein, dann kam das ein oder andere Buch wurde geschenkt, um die Leidenschaft natürlich auch zu entfachen und so weiter. Meine Eltern haben mir dann mal später gesagt, als ich den Job hier beim Senkenwerk hatte, wir hätten nie gedacht, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Aber das geht natürlich, man muss ein bisschen Glück haben und dann ist es wirklich ein Traumjob.
Was haben Sie studiert?
Biologie in Köln und dann in Mainz wurde ich promoviert über Spinnen im Himalaya bei meinem Doktorvater Herrn Martens. Und war eine wunderschöne Zeit natürlich. Und jetzt ist es umso schöner, wenn man so einen Job hat.
Ja, und es bringt sie eben tatsächlich auch mit der ganzen Welt in Verbindung. Das ist ja auch das Wunderbare. Also eine Leidenschaft in dieser Form tatsächlich auch zu haben, ist ja auch wirklich, wissenschaftliche Neugier ist ja auch ein Geschenk.
Ja, absolut. Wir haben 2012 zum Beispiel die Asian Society, also die Asiatische Gesellschaft für Arachnologie gegründet. Das ist relativ spät geschehen. Man muss sich vorstellen, die Asiaten sind ja von Türkei bis Papua letztendlich. Das sind so viele verschiedene Religionen, so viele verschiedene Denkweisen und Traditionen und so weiter. Sprachen, Schriftsprachen. Wie viele Schriftsprachen gibt es allein in Asien? Und das war nicht einfach, die zusammenzukriegen. Wir haben jetzt dieses Jahr unser Treffen in Chongqing. Das ist zwischen Sichuan und Yunnan, zwei Provinzen in China. Nächstes Jahr geht es wahrscheinlich in Iran, nach Isfahan, zu meinem ehemaligen Doktoranden, Majid Murad Mand. Und so kommen wir zusammen und sprechen über unsere Tiere. Und das ist natürlich immer wieder schön.
Also es verbindet eben über Religionen, über Grenzen, über Nationen hinweg. Natürlich alle, die diese Leidenschaft dann tatsächlich auch hegen. Spinnen reisen ja auch. Darüber können wir vielleicht gleich nochmal reden. Ich würde Sie aber gerne nochmal fragen, wenn jetzt Eltern uns zuhören, die mit ihren Kindern frühstücken, egal ob diese Kinder jetzt jünger oder älter sind, vielleicht heute noch mal eben rausgehen. Kann man diese Leidenschaft für Naturwissenschaften, kann man die als Eltern, als Vater, als Mutter dann vielleicht auch wecken?
Also ich weiß nicht, ob man sie so gezielt wecken kann, aber ich würde erst mal sagen, man sollte das Handy wegnehmen, dass die Kinder erstmal wieder in die Natur schauen.
Dass sie lernen, hinzugucken.
Ja, hinzuschauen, weil ich habe
verlernen das Kinder?
Ich glaube schon, man hat sich schon sehr stark entfernt. Das merke ich ja auch bei mir selber. Ja, wie technisiert unsere Welt ist mit all den Möglichkeiten, die sie hat, positiv auch letztendlich. Aber wie weit man da gefangen ist und man muss sich dann wirklich bewusst einfach entscheiden, wir machen heute meinetwegen eine Wanderung hier und dorthin. Da gibt es auch tolle, interessante Sachen. Aber dann ist man in der Natur und dann kann man erst natürlich mit offenen Augen da auch was entdecken.
Genau. Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt mit dem Streicheln bei den Spinnen. Das müssen wir gleich tatsächlich nochmal nachholen. Ich habe noch eine Warnmeldung. Ja, wir erzählen die Geschichten heute schon, bevor wir alt werden. Lieber Dr. Peter Jäger, Spinnenforscher vom Senckenberg Forschungsinstitut. Und wir haben unseren jugendlichen Freund immer noch in der Plastikbox mit einem super gesponnenen Netz. Und wir stellen ja heute die Spinnen in den Mittelpunkt, ihren beruflichen Alltag. Sie beschäftigen sich mit Spinnen, haben selber schon viele, viele hundert Spinnenarten entdeckt. Aber wir lassen den Deckel jetzt zu. Also meinetwegen können wir die Vogelspinne hier gerne gerne noch mal rumhüpfen lassen. Brauchen die nicht Luft? Ich muss mir jetzt hier mal ein bisschen Sorgen machen. Die Scheibe beschlägt schon von innen so ein bisschen.
Also es sind tatsächlich erstmal Löcher drin, aber selbst diese Luft, der Sauerstoff in diesem Gefäß würde ausreichen für einen Monat. Spinnen atmen sehr, sehr wenig, sind fast immer im Standby-Modus nur, ja, machen wirklich nur dann, wenn sie was machen müssen und können damit sehr alt werden. Wir Menschen haben im Prinzip erfunden, Geld zu verdienen, ganz hektisch von hier nach da was einzukaufen, was zu machen, aktiv zu sein und so weiter. Und die Spinnen sehen das eigentlich relativ lockig auf unserem Planeten.
Jetzt haben Sie mir ja vorhin gesagt, Spinnen mögen nicht so gerne angesprochen werden, weil im Sprechen gibt es einen Atemfluss. Das habe ich ja schon gesagt, das ist ja fast ein bisschen berufsschädigend für mich. Aber natürlich stoße ich Atem aus und diesen leichten Luftzug spürt die Spinne. Mögen denn die Spinnen Berührungen? Weil ich denke, gerade dran zu Hause haben ja viele auch einen Hund, genau wie wir auch in der Familie. Hm. Der liebt es ja, gestreichelt zu werden. Mögen Spinnen Berührungen?
Eher nicht. Und zwar muss man es sich tatsächlich so vorstellen. Ich werde immer wieder gefragt, auch darf ich die Spinne streicheln? Mhm. Da sage ich das eben nicht. Bei Hunden ist es so, die Mama, die leckt die Welpen ab. Und wenn wir die Hunde streicheln, erinnert die das daran. Das finden die ganz toll, ebenso bei anderen Säugetieren. Mhm. Auf der anderen Seite, Spinnen haben ganz viele sensorische Haare hier auf den Beinen außen, auf diesem Panzer, um mit der Außenwelt auch in Kontakt zu treten. Mhm. Das sind Tasthaare, Riechhaare, Hörhaare. Ne?
Das läuft alles über Haare bei denen.
Über Haare. Mhm. Und wenn wir diese Haare streicheln, ist das ein wahnsinniger Stress für die. Ja? Das ist so, als wenn ein Erdbeben und Hurricane auf einmal ist. Und das ist dann nicht unbedingt sinnvoll. Das schadet denen jetzt nicht unbedingt, aber wenn man es weiß, lässt man es halt.
Aber man tut ihr im Grunde dann tatsächlich nicht Gutes. Ja. Was sind denn sonst zu Fragen, mit denen Sie immer wieder konfrontiert werden, wenn Sie diese Vogelspinne bei Schulungen oder bei Besuchern eben im Senckenberg-Institut, ich weiß, Sie sind Wissenschaftler, aber Sie kommen ja auch mit Publikum in Berührung.
Ja, genau.
Was wollen die Leute immer wissen über die Vogelspinne?
Naja, also eine Frage ist natürlich, wenn ich sie raushole, warum beißt sie nicht? Mhm. Ja, also die Menschen haben tatsächlich immer diese Vorstellung, eine Spinne beißt grundsätzlich. Mhm. Und da sage ich, also ich bin der Baum, meine Hand ist der Ast und eine Spinne beißt nie einen Ast. Also es ist eine Unterlage, auf der sie herumläuft gerade, aber ist kein Futter oder keine Bedrohung letztendlich.
Und wann beißt die Spinne?
Wenn sie sich bedroht fühlt, das heißt also, wenn wir sie anfassen, wenn wir sie in die Enge drängen oder also so quetschen, ist es gar nicht so einfach, auch Spinnen zum Beißen zu kriegen. Mhm. Ich habe das früher auch, ich saß in einer Wiese in Paderborn, habe gesagt, wie können denn Spinnen, wie können die beißen? Und habe sie dann so vorsichtig gequetscht, dass sie mich gebissen haben. Und es gibt ganz, ganz wenige Spinnenarten eigentlich erstmal, die durch die Haut überhaupt bei uns durchkommen können. Und dann noch viel weniger, wo auch nicht nur man den Biss als solchen spürt, aber sondern auch eine Giftwirkung. Ja, das ist zum Beispiel ein Dornfinger, da merkt man schon, es brennt dann so etwas. Es gibt so eine kleine Pustel wie ein Brennnessel oder so, aber mehr ist das hier eben nicht in Deutschland.
Aber umso erstaunlicher, dass so viele Angst haben vor Spinnen. Es gibt doch immer wieder, ich habe die Bananen aus dem Supermarkt geholt und da war dann irgendwie ein Tier drin oder vom Öko-Hoflieferanten waren auch Spinnen drin. Ja. Umso erstaunlicher, dass die Angst vor diesen Tieren dann so groß ist. Was antworten Sie denen denn?
Naja, ich sage mal, es ist eigentlich eher die Unkenntnis, das Unwissen, was diese Angst macht, weil man eben nicht weiß, was los ist. Wir haben über 46.000 Spinnenarten, haben Sie vorhin schon gesagt, und davon sind vielleicht für den Menschen wirklich gefährlich, vielleicht 20, 40, 50.
Aber die sind doch hier nicht im europäischen Raum.
Nee, und die sind auch bei uns nicht da, also man muss wirklich keine Angst haben. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist so ein bisschen gepflegter Ekel, man kann ein bisschen über was erzählen.
Damit kommt man immer an.
Man kommt ins Gespräch, und vielleicht haben auch gar nicht so viele eine wirkliche Phobie oder Angst, sondern ist tatsächlich nur etwas irgendwie zwischen gar nichts und Angst, also so Ekel bis,
Jetzt sind Sie schon so lange unterwegs, Herr Jäger, nicht nur, dass Sie selbst mit 4 Jahren angefangen haben, Spinnen zu beobachten, Biologie studiert haben und sich auf Spinnen tatsächlich spezialisiert haben. Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie Aufklärungsarbeit leisten, es wird schon weniger mit der Spinnenangst in unserem Land?
Ja, das kann ich nicht unbedingt beurteilen, weil ich kenne natürlich nicht so viele Deutsche, dass ich da eine repräsentative Umfrage machen konnte. Ich denke mir, mit unserer Aktion Spinne des Jahres zum Beispiel, die wir 2000 gestartet haben, haben wir schon die Spinnen immer wieder ins Rampenlicht gerückt und erreichen dadurch schon viel mehr. Wir haben eine große Community, die über Fotos zum Beispiel Bestimmungsarbeit leistet und auch über unsere Verbreitungskarten in Deutschland letztendlich beliefert. Das hat sich sicherlich schon positiv entwickelt. Und alles andere muss jeder.
Was ist das? Also zum Beispiel so beim BUND, die hatten doch vor einigen Wochen diese Aktion Zählt die Vögel, stellt euch in den Park, haben wir gemacht genau, mit unseren Kindern und dann Vögel gezählt, die in einer Stunde dort rumfliegen, das konnte man melden. Das heißt, man kann, es gibt so eine Netzwerkkarte für Spinnen, wenn ich jetzt heute am Feldberg oder im Taunus oder in Knüll spazieren gehe und entdecke eine Spinne, kann ich die fotografieren und irgendwo hinschicken?
Grundsätzlich ja, also sowas heißt ja heutzutage Citizen Science, also die Bürger machen auch mit bei unserer Wissenschaft.
Natürlich, so nennt man das richtig.
Ja. Und es ist so, dass natürlich bei den 1000 Spinnenarten, die wir hier in Deutschland haben, nicht alle geeignet sind, um mit einem Foto erkannt zu werden. Viele wird man auf einem Handyfoto vielleicht noch nicht mehr erkennen, weil sie einfach zu klein sind. Aber bei einigen geht es doch. Die Wespenspinne zum Beispiel, gelb-schwarz gestreift. Also da gibt es nur eine Spinnenart, die so aussieht, dann geht das auch. Und es gibt noch einige andere. Die grüne Huschspinne zum Beispiel ist ganz grün. Und wenn die jemand sieht und mir ein Foto schickt, sage ich immer, bitte direkt auch dabei schicken, wo das Foto gemacht worden ist. Und dann nehmen wir es gerne in unsere Datenbank mit.
Und sind Sie da schon mal überrascht worden von den Bürgern?
Inwiefern?
Dass Sie etwas bekommen haben, was Sie als Superexperte zum Thema Spinnen noch nicht kann.
Nein, nicht wirklich. Muss ich enttäuschen.
Na gut, also wir sprechen gleich weiter über diese faszinierenden Tiere, vor denen man eben überhaupt gar keine Angst haben muss. Und dann mit der Spinne in der Yucca-Palme und diesem Film Arachnophobia, ob das so hilfreich war, gleich mehr mit Ihnen. So, die Avicularia versiculon. Ich werden doch noch gute Freunde, habe ich hier das Gefühl, lieber Herr Jäger. Und wir haben ja eben dazu aufgerufen, dass vielleicht Bürger immer mal wieder gucken, wenn sie eine Spinnenart entdecken, die nicht so erstmal auffällig ist wie eine Vogelspinne hier in ihrer kleinen Plastikbox, dass sie uns das schicken sollen. Und jetzt ist von unserer Hörerin etwas angekommen. Oh, schwarz und gelb gestreift, das ist die bekannte BVB-Spinne. Oder ist es diese Wespenspinne, die wir eben schon erwähnt haben? Ich werde auch langsam hier zur Spinnenexpertin.
Ja, genau. Die ist eindeutig eine Wespenspinne auf dem Asphalt. Ich weiß nicht, was sie da macht, aber sehr schönes Foto, man kann es deutlich erkennen. Das könnten wir jetzt letztendlich...
Willi heißt die Biene oder Maya? Maya Cularia versiculori.
Argiope brünichi ist das auch wissenschaftlich. Und die können wir gerne mit aufnehmen, wenn wir dann auch einen Standort dazu haben. Also vielleicht den Citizen Scientist noch auffordern, die Adresse zu schicken, dann nehmen wir es gerne auf.
Okay, alles klar, dann registrieren wir das. Und die Hörerin, liebe Monika, heißt... Sag nochmal ganz,
der Sohn, Oliver.
Der Oliver hat diese Spinne entdeckt, also eines dieser wachen Kinder, das das Handy ausschaltet, aber
Oliver.
In diesem Fall das Handy benutzt hat, um uns die Spinne zu schicken.
Das ist dann erlaubt,
ja. Ganz toll, wenn das so direkt hier geht. Wäre so eine Spinne in unserem Badezimmer und man würde mit dem Badelatschen draufhauen, dann schreit natürlich der Spinnenforscher wie Sie wahrscheinlich vor Schmerzen auf. Viele entsorgen die Spinnen mit dem Staubsauger. Was würden Sie raten, wenn man eine Spinne entdeckt und möchte die nicht gerne in den eigenen vier Wänden haben?
Also ich würde immer noch den Klassiker empfehlen, ein Glas, wo man die Spinne dann auch sehen kann, Bierdeckel, also ein Glas drüber stülpen, Bierdeckel drunter schieben und dann nach draußen befördern.
Genau.
Man kann es auch wirklich mal ganz anders machen, indem man sagt, okay, ich nehme etwas größeres Schraubglas, man holt sich meinetwegen Knacksgurken oder sonst irgendwas oder auch irgendwelche Würstchen.
Können auch andere Gläser sein, Marmeladengläser gehen
natürlich
auch.
Auf jeden Fall, so habe ich früher angefangen, ein paar Löcher reinmachen in den Deckel, ein bisschen Sand vielleicht unten rein, eine Hausspinne reinsetzen, ein Stöckchen, dass sie ihr Netz weben kann und so weiter und dann das Tier einfach mal beobachten.
Genau, warum soll man einfach immer es wegsaugen oder draufschlagen?
Ja.
Stellen Sie das sowieso fest, dass wir uns von der Natur immer mehr entfernen?
Ja, ich habe schon das Gefühl, wir haben so viel Technik um uns herum. Wir werden mit dem Auto zur Schule, zum Kindergarten gekarrt und so weiter. Man hat ja keine Chance mehr, irgendwo eine Blume zu sehen oder irgendwelche Tiere zu beobachten oder Vögel zu hören. Es ist schon so mein Gefühl. Es gibt natürlich, denke ich, noch genug Menschen, die das auch anders machen, aber gerade die so ein bisschen in diesen Technikwelten gefangen sind, könnten sich vielleicht mal Beispiel nehmen, wieder zurück ins Grüne.
Wenn sich Umwelt verändert, wenn immer mehr Straßennetze gebaut werden, immer mehr Shopping-Malls, was heißt das für die Tierwelt dann eben auch? Die Rückzugsorte werden natürlich geringer.
Ja.
Tiere suchen gerade, wenn draußen die Temperaturen wie jetzt etwas kälter sind, natürlich auch dann Wohn- oder Schutzräume auf oder verlaufen sich da wahrscheinlich zufällig. Was heißt das für Ihr Fachgebiet für die Spinnen?
Ja, also wir haben es mit den Spinnen natürlich noch einigermaßen gut. Wenn ich jetzt Rehforscher wäre oder Bärenforscher, wäre es in Deutschland wesentlich schlimmer. Solche Straßen oder Verkehrswege durchschneiden ja immer die Lebensräume. Die Lebensräume werden immer kleiner, werden auch immer karger. Also es sind meist so Sekundärhabitate, also Lebensräume, wo bestimmte Pflanzen eben nicht mehr wachsen, die vorher da waren. Das heißt, insgesamt nimmt die Vielfalt sicherlich ab. Aber die Spinnen, wie gesagt, es gibt einige Pioniere. Wir wissen den Altweibersommer, da fliegen die Spinnen durch die Luft, können sehr schnell Lebensräume wieder besiedeln. Ja, diese Pionierarten sind jetzt nicht unbedingt die Haute Volée in der Arachnologie. Also sie sind nicht so gerne gesehen, weil sie halt überall da sind. Sie sind kommune Spinnen, aber sie sind erstmal da. Und insgesamt muss man sagen, sind Leute, Personen, mit denen ich spreche, immer wieder erstaunt, dass wir über 1000 Spinnenarten in Deutschland haben. Man kennt ja eben nur die 3, 4, die man so im Haus sieht oder vielleicht auch mal so eine Wespenspinne dann draußen.
Aber ist es in Portugal, ist es in Spanien anders als hier in Deutschland vielleicht oder in den Niederlanden?
Ja, man kann schon so einen grundsätzlichen Gradienten sehen. Also je weiter man nördlich nach Spinnen sucht, desto weniger Vielfalt gibt es. In den Tropen gibt es natürlich die höchste. Und in Europa wäre es dann der Mittelmeerraum, Mittelmeergebiet, wo wir dann auch sehr, sehr viele.
Also die Spinnen mögen die Wärme. Nun wissen wir alle, nicht nur aus den Medien, sondern eben auch vielleicht auch schon aus eigener Erfahrung. Klimawandel ist immer ein Thema. Es ist natürlich ein gesellschaftspolitisches Thema. Was heißt das für einen Spinnenforscher, wenn sich Klima wandelt? Was heißt das für die Art, die Sie so genau beobachten?
Ja, also erstmal, wenn wir hier in Deutschland bleiben, ist es ja so, dass einige Spinnenarten sich in den letzten Jahren etabliert haben und das liegt sehr wahrscheinlich, man kann es ja nie so ganz genau sagen, aber sehr wahrscheinlich daran, dass eben die Wintertemperaturen im Mittel höher geworden sind, dass es weniger Fröste gibt und so weiter, dass diese Spinnen, die empfindlich darauf reagieren, entsprechend besser überleben können bei uns. Und so haben wir ein paar, wie wir sagen, Neozoen, also Neubürger sozusagen hier dazu bekommen. Die sind nicht unbedingt giftiger als die, die schon vorher da waren. Sie verdrängen vielfach auch gar nichts, weil sie sich neue Nischen suchen. Und so.
Hat die Spinne eigentlich so einen Lebensraum, ein Radius von vielleicht so 10 Metern, in dem sie sich so ihr Leben dann tatsächlich einrichtet? Oder Sie haben gerade gesagt, beim Altweibersommer fliegen die ja, werden die durch die Lüfte getragen. Ja. Aber wie weit kommt so eine Spinne im Laufe ihres Lebens, wenn sie nicht gerade in der Bananenkiste irgendwo hin und her geflogen wird?
Genau. Also dieses Stadium, was sich verbreitet, das sind nur wirklich ganz wenige Stadien oder Momente im Spinnenleben. Normalerweise sind sie schon sehr Ziel, also irgendwo ansässig und bleiben da. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf die Vogelspinne kommen, Sie haben immer den Plastikbecher erwähnt, das ist erstmal jetzt nur ein Transportgefäß, wo sie natürlich auch schon etwas gesponnen hat, aber letztendlich eine Vogelspinne bleibt im Prinzip, ihr Leben lang in dieser Röhre, wenn es dort immer wieder Futter gibt und so weiter, ist sie absolut zufrieden. Sie braucht jetzt keinen Kilometer großen Dschungel, um da sich auszutoben oder so. Das brauchen dann Panther, Leoparden und sonst irgendwelche Tiere. Also von daher sind Spinnen erstmal mit sehr, sehr wenig zufrieden. Wie schnell oder wie weit sie sich ausbreiten in einem Jahr, muss ich passen? Ich weiß es nicht.
Rein theoretisch. Ich merke schon, aber Sie sind mehr unterwegs und haben mehr Flugmeilen auf Ihrem Konto als die Spinne, die ja meist in einer Gegend dann tatsächlich bleibt. Dann wollen wir gleich nochmal klären, ob es eigentlich individuelle Charaktere gibt bei Spinnen. Nach New Order und True Faith. Dr. Jäger, unser Gast beim HR3 Talk. True Faith, wahres Vertrauen, nicht nur bei New Order, sondern auch in die Vogelspinne, die Dr. Peter Jäger heute mitgebracht hat. Nach der Senckenberg Night beschäftigen wir uns heute nach den Feierlichkeiten anlässlich des 200-jährigen Jubiläums dieser Forschungseinrichtungen, gegründet von Bürgern der Stadt Frankfurt, muss man auch nochmal sagen, mit den Spinnen. Nochmal sehr viel Respekt, es war eine lange Party. Danke, dass Sie heute Morgen dann tatsächlich da sind. Ich mache mir jetzt, während so New Order lief, dachte ich gerade, weil Sie so gesagt haben, ja, die Spinne ist so alleine in ihrem Haus, was sie baut und bleibt dann da, zumindest im europäischen, aber ja eben auch im subtropischen Raum. Wie lernen die sich denn untereinander kennen? Also es gibt ja mittlerweile an jeder Säule irgendwie für Parship und sonstige Institute, wo Menschen Menschen kennenlernen können. Aber wenn die Spinne jetzt ein Einzelgänger ist, was ich ja heute von Ihnen gelernt habe, wie lernt die denn das Spinnenmännchen, das Spinnenweibchen kennen? Wie treffen die sich?
Das machen die, was wir mit Parfum machen und etwas unterstützen müssen bei uns, weil unsere Nase so schlecht geworden ist. Das geht bei denen noch besser. Sie haben Pheromone, also Sexuallockstoffe, die weben sie in die Netze ein, automatisch bei den Weibchen.
Wie romantisch.
Und Ja, und das Männchen kann diese Pheromone deuten. Also sprich, ist es meine Art? Ja, mit einer anderen Art wird das ja nicht so gut gehen. Ist es ein Weibchen, was ja auch ganz wichtig ist bei der Fortpflanzung? Und ist es ein reifes Weibchen? All das können Sie mit einem Touch sozusagen an dieses Netz erkennen. Und dann wird das Balzverhalten stimuliert und dann geht's los.
Und wie oft pflanzen Sie sich fort pro Jahr? Sind die
Ach, das kann man nicht so. Wir haben ja 46.000 verschiedene Arten. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die haben wirklich nur eine Vegetationsperiode. Das sind die meisten Arten hier bei uns, die ein Jahr leben und dann auch nur meistens einen Kokon machen und da die Eier legen und dann entweder pflegen oder Fürsorge betreiben, dass sie gut durchs Leben kommen.
Wie viele Eier sind drin? Darf ich das noch fragen?
Zwischen 2 bis 3.600.
Oh, okay.
Das große Vogelspinnen, ja.
Das wären dann schon viele. Aber um das Glück, damit die Spinne ihr Glück findet, lerne ich gerade, muss sie auch eben vor die Haustür gehen, ja, wie bei uns Menschen eben tatsächlich auch. Und merkt erst durch die Berührung mit einem anderen Spinnennetz, werden diese Informationen übertragen.
Genau.
Spannend. Ja. Wir sind fast am Ende unserer Sendung, lieber Herr Dr. Jäger. Da haben wir immer unseren Fragenhagel.
Okay.
Ich fange den Satz an und Sie machen den, bilden ihn vielleicht zu Ende. Wenn es keine Spinnen mehr gäbe, dann?
Hätten wir Probleme zu atmen, weil die vielen fliegenden Insekten uns die Atemwege verstopfen würden.
Wann gibt es die nächste coole Spinnenausstellung im Senckenberg? Denn hatten Sie ja gerade eine mit einem tollen 3D-Netz und so weiter.
Also zunächst mal bin ich dabei, die Dauerausstellung neu zu planen. Wir haben ja Brücken bekommen zwischen den neuen Gebäuden, die wir da umbauen oder die für uns umgebaut werden. Und da musste die Spinnenausstellung weichen. Da müssen wir erst mal schauen, wo wir die dann hinpacken und wie die dann aussieht. Aber ich kann jetzt schon versprechen, sie wird wiederkommen und sie wird neue, tolle Exponate enthalten.
Wenn jemand zum Spinnenforscher wie Ihnen sagt, ich glaube, ich spinne, was antworten Sie denen?
Ich auch.
Ohne Spinnen wäre mein Leben?
Langweilig.
Biologie ist ein tolles Studium, weil
man sehr viel nicht nur über die Natur lernt, es geht auch in die Philosophie hinein, das liebe ich sehr.
Spider-Man lese ich immer wieder gerne, weil?
Ja, das ist doch ein Held meiner Jugend war.
Meine Lieblingsspinne heißt?
Oh mein Gott, Heteropoda David Bowie nehmen wir mal.
Ah, natürlich schön. Was macht die Spinne eigentlich im Staubsaugerbeutel, wenn ich die weggesaugt habe?
Entweder ist sie schon tot oder wird sterben, weil sie vielfach die Beine abwirft und dann nicht mehr herauskrabbeln kann.
Ah, weil viele haben ja Angst, dass sie dann im Beutel sich vermehrt. Und wir haben ja gerade gelernt, dieser Luftzug für die ist ja allein schon, wenn man ihr mit Sprache begegnet, schwierig. Dann kann man sich das beim Staubsaugen natürlich nochmal anders vorstellen, ne?
Ja, sie haben so einen Schutzreflex. Das kennen wir, wenn wir ein Bein einer Spinne, einer Schnarke oder sonst was anfassen, dass sie es abwerfen. Mhm. Ja, das macht da natürlich Sinn. Auf der anderen Seite, wenn sie durch diesen Schlauch geschleudert wird und überall andotzt und dann, ja.
Oh, ich merke schon, die fangen gleich, das tut ihnen.
Ja, tut es ihnen, muss nicht sein.
Tut
nein.
Ihnen natürlich.
Diese Fragen,
richtig,
Frau Schäfer.
Ja. Was haben wir noch vergessen, was man unbedingt über Spinnen wissen muss?
Ja, die neueste Forschung hat wirklich gezeigt, dass es auch in Individuen gibt natürlich bei Spinnen und die sich verschieden verhalten. Das heißt, diese Forschung steht ganz am Anfang. Ein Vertreter ist Jonathan Pruitt zum Beispiel aus Amerika, der gemerkt hat, um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, dass diese verschiedenen Spinnen in einem sozusagen Schwarmverhalten letztendlich wieder die Spinnenart nach vorne bewegen. Also es gibt welche, die sind eher schüchtern, eher welche, die sind aggressiv. Und alles zusammen ist dann die richtige Mischung, um die Art letztendlich erfolgreich werden
zu lassen. Also Spinnen, die uns ja häufig dann doch so fremd sind, wenn man sich mit ihnen nicht so gut auskennt wie Sie, haben dann, kann man das sagen, ganz unterschiedliche Charaktere
auch? Ja, wenn man so will, genau. Nur, dass wir das natürlich gar nicht so in unserem Fokus hatten, weil wir gedacht haben, naja, die sind klein, die haben so ein genetisches Programm und das läuft alles gleich ab. Nein, dem ist eben nicht so.
Jetzt haben Sie extra im Büro übernachtet, um nach der Party hier heute hier zu sein. Kennen Spinnen eigentlich so einen Kater? Haben die auch mal eine durchfeierte Nacht gehabt?
Das wüsste ich nicht.
Spinnenpartys. Lieber Dr. Jäger, es war besonders schön mit Ihnen. Wer nochmal nachhören will, was es alles gibt zum Thema Spinnen, nochmal von Ihrem Wissen etwas mitnehmen möchte, vielleicht morgen in dem Biologieunterricht, dem sei unser Podcast empfohlen. Ihnen jetzt erstmal, ich wollte gerade sagen, eine schöne gute Nacht. Ja. Danke, dass Sie heute unser Gast des Tages waren. Jetzt geht's weiter hier mit Matthias Münch und Nickelback. Bis nächsten Sonntag. Ciao, Bärbel Schäfer.